Ich lese euch gleich mal etwas vor und ihr ratet bitte einmal mit, wann das geschrieben wurde und über wen. Ein neues Volksidol steigt auf. Der Mann wird inzwischen von allen Schichten ernst genommen. Manche fürchten ihn, andere feiern ihn als Propheten und Retter. Und die große Mehrheit, die wartet einfach ab auf den richtigen Moment, um auf seinen Zug aufzuspringen. Sein Programm besteht aus einem halben Dutzend negativer Ideen, verpackt in Allgemeinplätze. Wogegen er ist, weiß man ganz genau. Wofür er ist, bleibt nebulös. Ein starkes Land, eine starke Regierung, mehr nicht. Aber, so beruhigen gut informierte Kreise, so schlimm wie er redet, meint er es bestimmt nicht. Das ist nur Taktik. Köder für die Massen. Na? Wann war das? Und wer ist gemeint? Die Antwort? New York Times, 21. November 1922. Die Überschrift: New Popular Idol Rises in Bavaria. Neues Volksidol steigt in Bayern auf. Der Mann heißt Adolf Hitler. 1922, 11 Jahre vor der Machtübernahme, ein Jahr vor dem Putschversuch, die wichtigste Zeitung der Welt hat alles gesehen und es hat nichts genützt. Warum? Darüber möchte ich heute mit euch sprechen.
The News Daily. Ein Thema, eine Viertelstunde, jeden Tag. Mit Daniel Fürk.
Hallo und herzlich willkommen zu Daniels Daily. Heute wird's zur Abwechslung mal historisch. Aber keine Sorge, ich habe nicht vor, einen Geschichtsunterricht mit Overhead-Projektor mit euch zu machen. Das Dokument, über das wir heute sprechen, ist über 100 Jahre alt und liest sich streckenweise, als wäre es gestern geschrieben worden. Und genau das ist ja das Unheimliche daran. Es geht um die Frage, was passiert, wenn eine Warnung da ist, schwarz auf weiß mit allen Fakten und trotzdem verpufft. Und ich verspreche euch, am Ende der Episode habt ihr eine Formulierung aus diesem alten Artikel im Kopf, die ihr danach in jeder zweiten aktuellen Debatte wiedererkennt. Also, München, November 1922. Die Weimarer Republik ist 4 Jahre alt und taumelt. Inflation, politische Morde, Putschgerüchte. Und die New York Times schickt ihren Korrespondenten Cyril Brown los, um über ein Phänomen zu berichten, über das in Bayern offenbar alle reden. Der Artikel beginnt ungefähr so: Neben den Lebenshaltungskosten und dem Dollarkurs ist der Hitler das beliebteste Gesprächsthema in München. Der Hitler mit Artikel, als wäre er ein Naturereignis. Übrigens hat Brown versucht, den Mann selbst zu treffen. Die Antwort, die er bekam, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Herr Hitler bedauere, er sei geschäftlich verhindert. Das Geschäft, wie Brown trocken recherchierte? Hitler fuhr mit 3 Sonderzügen voller Münchner Anhänger nach Regensburg, um Kundgebungen abzuhalten und protestierende Sozialisten und Kommunisten mit Totschlägern verprügeln zu lassen. Das steht so im Text. Terminkollision wegen Schlägertour. Und dann liefert Brown eine Reportage, die es in sich hat. Ich gebe euch mal die Fakten, die da drin stehen, und denkt daran, wir reden von 1922. Der Mann ist zu diesem Zeitpunkt ein bayerischer Lokalpolitiker, den außerhalb Süddeutschlands eigentlich kaum jemand kennt. Brown berichtet von 30.000 organisierten Anhängern allein in München. Von Sturmtrupps in grauen Hemden mit Hakenkreuzarmbinden, bewaffnet mit Totschlägern und, wie man sich zuflüstert, mit Revolvern. Ein Informant schätzt, in Bayern lägen noch 400.000 Militärgewehre und 150 Geschütze versteckt. Brown beschreibt Hitlers Redetalent als einzigartig in Deutschland, die Fähigkeit, einen Saal in Raserei zu versetzen und mit ein paar Worten wieder zur Ruhe zu bringen, wie mit einem Schalter. Er beschreibt das Rekrutierungssystem. Wer sich bei den Kundgebungen bedingungslos verpflichtet, wird gemustert und in Schlägertrupps sortiert. Und dann kommt Brown zum Programm Und da schreibt er einen Satz, den ich fast wörtlich vorlesen muss, weil er so gut ist. Hitlers Programm, schreibt er, besteht hauptsächlich aus einem halben Dutzend negativer Ideen, gekleidet in Allgemeinplätze. Gegen die Juden, gegen Kommunisten, gegen Versailles, gegen die Regierung in Berlin, gegen die Verhältnisse. Und dafür? Sinngemäß, positiv steht er nur für ein starkes, einiges Deutschland unter einer starken Regierung. Das ist keine Analyse aus dem Rückspiegel, das stand im November 1922 in New York am Frühstückstisch. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, wegen der dieser Artikel heute in Seminaren behandelt wird. Haltet euch fest. Brown schreibt nämlich auch über Hitlers Antisemitismus. Er nennt ihn den Grundton der ganzen Propaganda. So wüst, dass jüdische Familien in München sich bereits Fluchtquartiere im Umland organisieren, erreichbar mit schnellen Autos, falls es losgeht. Das steht da. 1922. Und direkt danach, im selben Text, kommt dieser Absatz. Mehrere zuverlässige, gut informierte Quellen, schreibt Brown, hätten ihm versichert, Hitlers Antisemitismus sei gar nicht so echt und so heftig, wie er klinge. Das sei im Grunde nur ein Köder, um Massen von Anhängern zu fangen und bei Laune zu halten. Und dann zitiert er einen, wie er schreibt, gewieften Politiker, und dieses Zitat müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Der sagt sinngemäß, von den Massen kann man nicht erwarten, dass sie die feineren, wahren Ziele verstehen. Man muss sie mit größeren Happen füttern, mit Ideen wie dem Antisemitismus. Es wäre politisch falsch, ihnen die Wahrheit darüber zu sagen, wohin man sie wirklich führt. Lass das mal kurz wirken. Da steht, der Mann hetzt so extrem gegen Juden, dass die Betroffenen schon Fluchtpläne machen. Und die gut informierten Kreise, die Kenner, die Eingeweihten sagen, ach, das meint er nicht so, das ist Show fürs Publikum. In Wahrheit ist er viel vernünftiger. Die Betroffenen haben ihn beim Wort genommen. Die Experten haben ihn wegerklärt. Ratet mal, wer recht hatte. Jetzt aber die eigentliche Frage dieser Episode. Wie kann so ein Artikel erscheinen in der New York Times mit allem drin, den Waffen, den Schlägertrupps, dem Fanatismus, und trotzdem passiert nichts? Ich glaube, die Antwort steckt schon im Artikel selbst, an drei Stellen, und die lohnt es sich einzeln anzuschauen. Erstens die Beruhigungsklausel. Brown schreibt gleich am Anfang, die Bewegung gelte als potenziell gefährlich, aber, Zitat, nicht für die unmittelbare Zukunft. Kennt ihr diesen Satz? Der taucht in fast jeder verschleppten Krise auf. Ja, gefährlich, aber noch nicht jetzt. Wir haben noch Zeit. Ein Jahr später marschiert Hitler auf die Feldherrnhalle zu. Die unmittelbare Zukunft hatte also andere Pläne. Zweitens, die Zähmungsfantasie. Auch das steht wörtlich im Text. In konservativen und monarchistischen Kreisen, sogar in Regierungskreisen, betrachte man die Bewegung mit wohlwollendem Interesse, verbunden mit der Idee, sie könne sich als nützliches Werkzeug erweisen, wenn man sie nur kontrolliere. Nützliches Werkzeug. 11 Jahre später macht Franz von Papen genau diese Rechnung auf, holt Hitler in die Regierung und tönt, man habe ihn sich engagiert. In 2 Monaten habe man ihn in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Wir alle wissen, wer am Ende wirklich gequietscht hat. Die Fantasie, man könne Extremisten einhegen, indem man ihnen Verantwortung gibt, ist keine Erfindung von 1933. Sie stand schon 1922 in der Zeitung als Beobachtung über die Leute, die ihr später erliegen würden. Und drittens, das Wegerklären. Die Passage von eben. Das ist der Kern. Eine Warnung wirkt nämlich nur, wenn man dem Gewarnten zutraut, dass er meint, was er sagt. Sobald die Deutung im Raum steht, das sei alles nur Theater, Taktik, Wahlkampfgetöse, ist die Warnung tot. Dann kann der Mann ankündigen, was er will. Die Kenner nicken und sagen strategisch clever. Die Psychologie hat dafür ein sperriges Wort: Normalitätsverzerrung. Wir sind darauf gebaut, anzunehmen, dass morgen ungefähr so wird wie heute. Ein Typ mit Totschlägertrupps und Endzeitrhetorik passt nicht in dieses Morgen. Also biegen wir nicht das Morgen zurecht, sondern den Typen. wird schon nicht so gemeint werden, wird schon nicht so schlimm. Und damit das klar ist, das ist kein Vorwurf an Cyril Brown, der Mann hat seinen Job gemacht und zwar gut. Er hat hingeschaut, er hat die Waffen gezählt, er hat sogar die Wegerklärer dokumentiert, mit hörbarer Skepsis übrigens. Das Versagen lag nicht beim Boten, es lag bei allen, die die Botschaft in etwas Bequemeres übersetzt haben. Und jetzt kommt der Teil, bei dem ich vorsichtig sein muss, und da bin ich ganz offen. Ich werde jetzt keine Hitler-Vergleiche mit lebenden Politikern und Politikerinnen ziehen. Solche Vergleiche sind fast immer billig und sie erledigen das Denken, statt es anzustoßen. Worum es mir geht, ist nicht die Person von 1922. Es geht um uns, um die Zuschauer, um die Muster im Publikum. Und die sind erschreckend haltbar. Nehmt die Wegerklärungspassage und legt sie neben einen Satz aus dem US-Wahlkampf 2016. Damals prägte die Journalistin Salina Sito über Trump die berühmte Formel: Die Presse nimmt ihn wörtlich, aber nicht ernst. Seine Anhänger nehmen ihn ernst, aber nicht wörtlich. Das wurde vielfach als Entwarnung gelesen. Reg dich nicht über seine Ankündigungen auf, das ist Folklore. 100 Jahre vorher, fast auf den Satz genau, man muss die Massen mit gröberen Happen füttern, das meint er nicht so. Gleiche Denkfigur, neues Jahrhundert. Oder die Zähmungsfantasie. Wie oft habt ihr in den letzten Jahren gehört, man müsse bestimmte Parteien entzaubern, indem man sie mitregieren lässt? Verantwortung werde sie schon mäßigen. Ja, kann sein. Kann aber auch sein, dass diese These 1922 zum ersten Mal aktenkundig wurde und ihren großen Praxistest 1933 spektakulär verhauen hat. Mindestens sollte man sie nicht wie eine Naturkonstante vor sich hertragen. Und die Beruhigungsklausel sowieso. Gefährlich, aber nicht für die unmittelbare Zukunft. Diesen Satz kann man als Poster über jeden Schreibtisch hängen, in Redaktionen, in Parteizentralen, in Sicherheitsbehörden, als Mahnung, dass die unmittelbare Zukunft sich nicht an Prognosen hält. Die Lehre aus dem Artikel ist am Ende fast banal und vielleicht ist sie deshalb so schwer. Nimm Leute beim Wort. Wenn jemand seit Jahren aufschreibt und ausspricht, was er vorhat, dann ist die einfachste Erklärung nicht, dass er ein raffiniertes Doppelspiel spielt. Die einfachste Erklärung ist, dass er es auch wirklich vorhat. Maya Angelou hat das mal in einen Satz gepackt, der eigentlich alles zusammenfasst. Wenn Menschen dir zeigen, wer sie sind, glaub ihnen beim ersten Mal. Eine Sache muss ich aber noch loswerden, weil aufmerksame Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts sonst zu Recht meckern. In der allerersten Episode habe ich gesagt, macht die Person nicht groß, kein Personenkult in der Berichterstattung. Heute sage ich, nehmt Warnungen ernst. Widerspricht sich das? Schaut doch noch einmal auf die Überschrift von 1922. Da steht nicht, bewaffnete Miliz wächst in Bayern. Da steht, neues Volksidol steigt auf. Idol. Die Schlagzeile macht aus dem Milizenführer einen Star. Und gewirkt hat die Warnung trotzdem nicht. Das ist ja genau mein Punkt, damals wie heute. Die Personalisierung hat noch nie eine Warnung wirksamer gemacht. Was zählt, sind die dokumentierten Fakten, die Trupps, die Waffen, die angekündigten Ziele und ob das Publikum bereit ist, sie für bare Münze zu nehmen. Brown hatte die Fakten, das Publikum hatte die Ausreden. An den Fakten hat es jedenfalls nicht gelegen. Das war Daniels Daily für heute. Den Artikel von Cyril Brown findet ihr im Archiv der New York Times. Den passenden Link packe ich euch auf die Episodenseite unter daniels-daily.com. Das Ganze sollte man sich wirklich mal durchlesen. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert die Show, sagt es weiter und ich freue mich wie immer über Feedback, gerne auch Widerspruch. Bis morgen und bis dahin, nehmt Leute beim Wort. Macht's gut.
Daniels Daily ist eine Produktion der 48 Forward Studios in München.